Ich möchte euch zu Anfang kurz was vorlesen aus so einem kleinen Büchlein von Wilhelm Busch, was er ja an Ostern mal erlebt hat oder was er da zu Ostern schreibt. Wenn in früheren Jahrzehnten Leute aus Russland in das westliche Europa kamen, sagten sie uns immer wieder, ihr habt ja keine Ahnung davon, was eine richtige Osterfeier ist. Das solltet ihr nur einmal Ostern in der russischen Kirche erleben. Alexandra Anzerova erzählt in einem ihrer Bücher davon. Was kann es Schöneres geben als ein Osterfest in Russland? Fröhlich, unermüdlich läuten die Glocken die ganze Woche. Denn es ist den Jungen erlaubt, an diesen Tagen die Glocken zu ziehen. Und da kann man sich denken, was für ein Jubel bei den Jungen herrscht. Also damals wurden die Glocken noch mit Seilen bedient, nicht mit dem elektrischen Schalter. Alles jauchzt, alles freut sich. Man schenkt einander bunt gefärbte Eier und küsst sich dabei der Sitte gemäß dreimal auf die Wangen. Der Gruß lautet Christos vois kres, Christus ist auferstanden. Und Vaistina vois kres, er ist wahrhaftig auferstanden, ist der Gegengruß. Diese Freude des Festes lässt sich in jedem Lebenshauch spüren. 40 Tage lang bis Himmelfahrt knien die Gläubigen in der Kirche nicht. Denn die Freude über die Auferstehung des Herrn erlaubt keinen Ausdruck von Kummer oder Flehen. Auch singt man bei Begräbnissen keine Todeshymnen, sondern nur die Auferstehungslieder, denn der Tod ist ja überwunden. Es hat mir gut gefallen, schreibt jetzt der Pastor Busch, dass die Menschen sich mit dem Ruf Christos vois kres, Christus ist auferstanden, grüßen. Das ist sinnvoller als Mahlzeit oder guten Tag. Darum hat sich mir dieser Gruß tief eingeprägt. Und so wurden diese beiden Worte, Christos vois kres, die einzigen russischen Worte, die ich in meinem Leben gelernt habe. Eines Tages beschloss ich, sie anzuwenden. Es war gegen Ende des letzten Krieges, in den Ostertagen 1944, als viele russische Kriegsgefangene im Ruhrgebiet arbeiteten. Die Sirenen heulten. Alles rannte zu den großen unterirdischen Bunkern. Auch ich machte mich auf den Weg und traf dabei zwei Russen. Sie waren allein. Ihre Bewacher hatten sich wohl schon im Bunker verkrochen. Ich trat auf die beiden zu und sagte mit starker Betonung, Christos vois kres. Da geschah etwas Seltsames. Der eine strahlte richtig auf. Ich habe nicht oft solch ein Leuchten in einem Menschengesicht gesehen. Und wie erschüttert antwortete er, Vaistina vois kres. Er ist wahrhaftig auferstanden. Der andere aber fuhr wütend auf, er spuckte verächtlich auf den Boden und dann ergoss sich eine Flut von Beschimpfungen über mich, die ich nicht verstand. Aber seine Mienen sagten deutlich, was er meinte. Verschont uns mit christlichen Worten, ihr, die ihr uns gefangen haltet, uns quält und unmenschlich behandelt. Ich konnte ihm nicht antworten, meine russischen Sprachkenntnisse waren erschöpft. Nachdenklich ging ich weiter. So wird es immer sein, dachte ich. Die einen können die frohe Botschaft von der Auferstehung Jesu nicht mehr hören, weil ihnen die Sorgen, die Nöte, der Jammer oder auch die Verlockungen der Welt zu laut in den Ohren tönen. Die anderen aber freuen sich. Und je dunkler es um sie herum ist, desto mehr freuen sie sich an dieser herrlichen Botschaft. Ja, auch bei den Jüngern war es damals dunkel, als sie am Ostersonntag beisammen waren, 3 Tage nach der Kreuzigung von Jesus. Auch sie haben erlebt, dass da wenig Hoffnung ist. Und ja, darum geht es in unserem heutigen Bibeltext, dass in diese Angst, in diese Hoffnungslosigkeit, in diese Verzweiflung Jesus hineinkommt. Ich möchte mit euch lesen aus dem Johannesevangelium. Das ist Kapitel 20 und da die Verse 19 bis 29. Johannes 20, 19 bis 29. Als es nun an jenem Tage, dem ersten Wochentage, Abend geworden war und die Türen an dem Ort, wo die Jünger sich befanden, aus Furcht vor den Juden verschlossen waren, kam Jesus, trat mitten unter sie und sagte zu ihnen, Friede sei mit euch. Nach diesen Worten zeigt er ihnen seine Hände und seine Seite. Da freuten sich die Jünger, als sie den Herrn sahen. Dann sagt er nochmals zu ihnen: Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich auch euch. Nach diesen Worten hauchte er sie an und sagte zu ihnen: Empfanget Heiligen Geist. Wem immer ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben, und wem ihr sie behaltet, dem sind sie behalten. Thomas aber, einer von den Zwölfen, der auch den Namen Zwilling führt, war nicht bei ihnen gewesen, als Jesus gekommen war. Die anderen Jünger teilten ihm nun mit: Wir haben den Herrn gesehen. Er aber erklärte ihnen: Wenn ich nicht das Nägelmal in seinen Händen sehe und meine Finger in das Nägelmal und meine Hand in seine Seite lege, werde ich es nimmermehr glauben. 8 Tage später befanden sich seine Jünger wieder im Hause, und diesmal war Thomas bei ihnen. Da kam Jesus bei verschlossenen Türen, trat mitten unter sie und sagte: Friede sei mit euch. Darauf sagte er zu Thomas: Reiche deinen Finger her und sieh dir meine Hände an. Dann reiche deine Hand her und lege sie mir in die Seite und sei nicht länger ungläubig, sondern werde gläubig. Da antwortete ihm Thomas: Mein Herr und mein Gott. Jesus erwiderte ihm: Weil du mich gesehen hast, bist du gläubig geworden. Selig sind die, welche nicht gesehen haben und doch zum Glauben gekommen sind. Ich möchte gerne noch kurz beten, dürfte gerne dazu sitzen bleiben. Herr Jesus, danke, dass wir wirklich an den Auferstandenen glauben, dass wir nicht irgendwelchen gut erfundenen Geschichten glauben, sondern wirklich der Tatsache deiner Auferstehung. Danke, dass du heute Morgen da bist nach deiner Verheißung, weil da, wo zwei oder drei in deinem Namen versammelt sind, da bist du mitten unter ihnen. Bitten dich um deinen Segen für die Zeit, die wir jetzt haben, um dein Wort anzuschauen, und bitte dich darum, dass du mir hilfst, dein Wort richtig weiterzugeben. Amen. Jesus grüßt die Jünger mit: Friede sei mit euch. Deswegen habe ich die Predigt genannt: Jesus bringt Frieden. Und wir wollen uns 2 Punkte anschauen. Der erste heißt: Jesus bringt Frieden in Angst und Verzweiflung. Und der zweite: Jesus bringt Frieden in Zweifel. Der erste: Jesus bringt Frieden in Angst und Verzweiflung. Und in Jesaja 9, Vers 5, da wird ja die Geburt Jesu schon angekündigt. Dort heißt es, Jesaja 9, Vers 5: Denn ein Kind wird uns geboren, ein Sohn uns geschenkt werden, auf dessen Schulter die Herrschaft ruhen wird. Und sein Name lautet Wunderrat, Heldengott, Ewigvater, Friedefürst. Jesus ist der Friedefürst, und dieser Friedefürst erscheint seinen Jüngern und grüßt sie mit den Worten: Friede sei mit euch. Und 3-mal sagt er das in diesem Abschnitt, den wir heute gelesen haben, in diesen 11 Versen: Friede sei mit euch. Und das muss für die Jünger ein wunderbares Erlebnis gewesen sein. Auch wenn Johannes hier eher, nüchtern davon berichtet. Er schreibt ja einfach nur: Da freuten sich die Jünger, weil sie den Herrn sahen. Aber diese Freude muss jubelnd gewesen sein. Weil, wenn wir uns mal vorstellen, wie beklemmend die Situation davor gewesen sein muss. Da saßen sie beieinander, die noch 11 Jünger. Ihr Herr und Meister war tot. Ihre Messias-Hoffnung war zerschlagen, weil der, von dem sie die Rettung erwartet hatten, der ist 3 Tage vorher elendiglich an diesem Kreuz gestorben. Einer aus ihrem Kreis fehlte mittlerweile, der Judas. Der hatte den Herrn ans Messer geliefert, war zum Verräter geworden und hat sich danach das Leben genommen. Im Garten Gethsemane, da hatten die Jünger, die mit Jesus zusammen waren, es nicht hingekriegt, ein paar Stunden mit ihm wach zu bleiben und zu beten. Sie hatten versagt. Als dann die Soldaten kamen, um Jesus zu verhaften, sind sie alle miteinander davongerannt. Petrus, der davor noch große Reden schwingen konnte und sagen konnte: Und wenn ich mit dir sterben würde, ich würde dich niemals verleugnen, hat ihn 3-mal verleugnet. Und jetzt sitzen sie da zusammen, diese Jünger, traurig über ihr eigenes Versagen, traurig über Jesu Tod, enttäuscht darüber, dass Jesus nicht so gehandelt hat, wie sie sich vorgestellt haben, und voller Angst davor, jetzt auch bald verhaftet zu werden und genauso ans Kreuz zu müssen wie ihr Herr und Meister. Es muss also eine total bedrückende Stimmung gewesen sein, in der sie sich befunden haben. Und dann steht auf einmal Jesus mitten im Raum, obwohl die Türen verschlossen sind, und er sagt zu ihnen: Friede sei mit euch. Stellt euch vor, was das für die Jünger bedeutet haben muss. Mitten in ihre Angst, in ihre Enttäuschung hinein, in ihre Verzweiflung, in ihre Selbstvorwürfe, da kommt Jesus und sagt: Friede sei mit euch. Stell dir mal kurz vor, du hast Streit mit dem Menschen, der dir am meisten am Herzen liegt. Und du bist schuld an diesem Streit. Und dann fährt diese Person, die dir so am Herzen liegt, im Zorn und im Streit von dir weg. Ihr konntet diesen Streit nicht klären und unterwegs hat diese Person einen Verkehrsunfall und stirbt. 3 Tage später ist die Beerdigung, du stehst am offenen Sarg dieser Person, dir laufen die hellen Tränen runter. Ihr konntet diesen Streit nicht mehr klären, der Mensch, der dir so viel bedeutet, ist nicht mehr da. Und auf einmal schlägt diese Person im Sarg die Augen auf, schaut dich an und sagt: Ich liebe dich. Ungefähr so müssen sich die Jünger gefühlt haben, als Jesus auf einmal unter sie trat, in ihre ganze Verzweiflung, in ihre Not hinein und ihnen sagt: Friede sei mit euch. Und er sagt ihnen kein Wort des Vorwurfs, obwohl er genug zu tadeln gehabt hätte. Er sagt nicht: Ich habe doch gleich gesagt, ihr werdet mich alle verleugnen. Nee, er sagt: Friede sei mit euch. Und das finde ich einfach überwältigend, wie Jesus mit seinen Jüngern hier umgeht. Er zeigt ihnen seine Wunden, die auch irgendwie an seinem Auferstehungsleib noch zu sehen sind. Das muss ja ein ganz herrlicher Leib gewesen sein, mit dem er durch verschlossene Türen gehen kann, mit dem er aber trotzdem auch essen kann, der immer noch die Wunden trägt, den er anfassen kann. Also ein, ja, was ganz Besonderes, dieser Auferstehungsleib Jesu. Und er zeigt ihnen seine Wunden, die er hat, an den Händen und an der Seite. Und diese Wunden, die machen ihnen auch letztlich klar, das ist wirklich Jesus, der hier vor uns steht. Es ist nicht nur einfach eine Einbildung von uns, nicht einfach nur ein Geist oder sonst irgendwas, sondern es ist wirklich, wirklich Jesus, der hier mitten unter uns steht. Und diese Wunden sind aber noch mehr. Sie sind auch die Grundlage für den Frieden, den er ihnen zusprechen kann. Und diese Wunden sind auch die Grundlage für den Frieden, den Jesus jedem Menschen geben möchte. Petrus schreibt es später im 1. Petrusbrief 2, Vers 24 folgendermaßen nieder. Und eigentlich wiederholt er da das, was wir gerade von den Kindern gehört haben aus Jesaja 53. Er hat unsere Sünden selbst mit seinem Leibe an das Marterholz hinaufgetragen, damit wir von den Sünden freigemacht der Gerechtigkeit leben möchten. Durch seine Wunden seid ihr geheilt worden. Weil Jesus gestorben und auferstanden ist, kann er die Menschen mit Gott versöhnen. Weil er die volle Rechnung für unsere Schuld bezahlt hat, kann er den Menschen den vollen Frieden mit Gott anbieten. Und seine Wunden sind die Grundlage für diesen Frieden. Für diesen Frieden, den er jedem Menschen zuspricht, der ihm nachfolgt, der an ihn glaubt. Und ja, diese Wunden sind auch die Grundlage für den Auftrag, den er dann seinen Jüngern hier gibt. Er sagt zu ihnen, Vers 21, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich auch euch. Er sendet sie, damit den Menschen die frohe Botschaft verkündigt wird. Er sendet sie, um Gutes zu tun. Er sendet sie hin, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. So wie ihn der Vater gesandt hat, so sendet er auch seine Jünger. Er sendet sie in seiner Vollmacht. Wir haben es vorher gesungen, er hat ihnen Auftrag und Vollmacht gegeben. Und später in der Apostelgeschichte sehen wir auch, wie vollmächtig die Verkündigung war, dieser Apostel. Die Pfingstpredigt von Petrus, die schlug sozusagen ein wie eine Bombe. 3000 Leute haben sich bekehrt bei einer Predigt. Aber all das ist nur auf der Grundlage von Jesu Tod und Auferstehung möglich. Und Jesus gibt ihnen diese Grundlage, er gibt ihnen den Auftrag und er gibt ihnen auch die nötige Ausrüstung, die sie brauchen, um diesen Auftrag in der Welt auszuführen. Er haucht sie an und sagt zu ihnen, empfanget Heiligen Geist. Und dieser Satz ist etwas problematisch im Johannesevangelium, weil die Schwierigkeit ja ist, dass wir wissen, der Heilige Geist kam eigentlich erst an Pfingsten zu den Jüngern. Und erst dann wurden sie so richtig ausgerüstet und sind losgezogen und haben gepredigt und die eben erwähnte Predigt gehalten. Und im Johannesevangelium selbst steht auch, Johannes 16, Vers 7, dass Jesus den Heiligen Geist dann senden würde, wenn er selbst zum Vater gegangen ist. Und deshalb müssen wir diese Stelle wohl so verstehen, dass er ihnen hier eine Verheißung gibt oder einen Vorgeschmack auf den Heiligen Geist, der kommen soll. Aber dass sie nicht hier direkt schon den Heiligen Geist in dieser Fülle empfangen. Dass er sie vorbereitet auf den Empfang des Heiligen Geistes. Und gleichzeitig erinnert dieses Anhauchen von Jesus auch daran, was Gott in der Schöpfung getan hat, als er den ersten Menschen aus Erde geformt hat und ihm dann den Lebensodem eingehaucht hat. Und so gibt Jesus seinen Jüngern neues Leben im Heiligen Geist. Und dann wieder in der Apostelgeschichte sehen wir, wie dieser Heilige Geist die Jünger dazu ausrüstet, das Evangelium klar zu verkünden, den Menschen die frohe Botschaft zu bringen und auch diese frohe Botschaft durch Wunder zu bestätigen. Jesus bringt also Frieden in die Angst und Verzweiflung der Jünger, damit sie diesen Frieden weitertragen zu den Menschen, die auch in Angst und Verzweiflung leben. Der Friede Jesu ist nicht für den Endverbrauch bestimmt, nicht für unseren eigenen Konsum bloß bestimmt, sondern dazu, ihn weiterzugeben. Und darum sollen seine Jünger in die Welt gehen und die frohe Botschaft weitersagen. Im Vers 23 heißt es dann, wem immer ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Und wem ihr sie behaltet, dem sind sie behalten. Auch den Vers könnte man missverstehen, wenn er der Einzige wäre, der im Neuen Testament über Sündenvergebung spricht. Man könnte ihn so verstehen, dass Jesus hier seinen Jüngern eine Art Vollmacht gibt, Sünden zu vergeben oder zu behalten, wie es ihnen gerade gefällt. Aber so eine Praxis ist im Neuen Testament völlig fremd. Es geht nicht darum, dass die Apostel durch die Gegend ziehen und wahllos auf Leute deuten und sagen, dir sind die Sünden vergeben, dir auch, dir nicht, dir doch. Darum ging es nicht. Sündenvergebung hat nichts mit magischen Kräften zu tun oder mit irgendwelchen Formeln oder sonst irgendwas, sondern mit dem Glauben an Jesus Christus, mit dem Glauben an seinen Tod und an seine Auferstehung. Und wenn Menschen das Opfer Jesu, das er für sie gebracht hat, im Glauben annehmen, in Anspruch nehmen, dann können ihnen die Jünger auch die Vergebung zusprechen. Dann können sie ihnen sagen, dir sind deine Sünden vergeben, weil du an Jesus glaubst. Aber auch nur dann. Und wenn Menschen Jesus als ihren Retter ablehnen, dann müssen die Jünger ihnen auch sagen, deine Schuld bleibt bestehen, die ist nicht weg, sondern die bleibt auf dir. Und in der Apostelgeschichte wird dann auch deutlich, dass die Jünger genau das gepredigt haben, nämlich die Vergebung der Sünden durch den Glauben an Jesus Christus. Apostelgeschichte 3, Vers 19 heißt es, so tut denn Buße und bekehrt euch, damit eure Sünden vergeben werden. Also Umkehr gehört dazu, der Glaube zu Jesus, die Bekehrung hin zu Jesus. Oder in Apostelgeschichte 10, Vers 43 wird deutlich, dass jeder, der an Jesus glaubt, die Vergebung der Sünden durch Jesu Namen empfängt. Nicht durch die Apostel, sondern durch Jesus. Sie sind die, die die Botschaft bringen, und Jesus ist der, der die Sünden vergibt. Da ist also nicht irgendwie so eine Anmaßung dahinter, dass die Jünger jetzt als Menschen die Macht hätten, Sünden zu vergeben. Aber die Tatsache, dass es einen Weg zur Vergebung der Sünden gibt, das ist die Botschaft, mit der sie ausgesandt werden hin zu den Menschen und die den Menschen Frieden bringen soll. Ich denke, die meisten Menschen, die sind sich dessen bewusst, dass sie Schuld in ihrem Leben haben. Jeder, der sein Gewissen nicht völlig totgeschlagen hat, der weiß, dass er Schuld in seinem Leben hat, dass er schuldig ist. Und die große Frage der Menschheit ist eigentlich seit jeher, wohin mit dieser Schuld? Irgendwie versucht jeder Mensch, mit seiner Schuld fertig zu werden, sie loszuwerden. Und eine ganz beliebte Methode ist, sie einfach weiterzuschieben. Es war schon beim ersten Mal so, als die Menschen gesündigt haben im Garten Eden, als Adam und Eva von dieser Frucht gegessen haben, von der sie nicht hätten essen sollen. Und dann Gott den Adam fragt, wo bist du? Und sie dieses Gespräch da entwickelt. Und er ihn dann fragt, warum hast du denn davon gegessen? Ja, die Frau, die du mir gegeben hast, Gott, die hat mir gegeben, dann habe ich gegessen. Also da ist dann die Frau ist schuld und Gott ist schuld, weil Gott hat ihm ja diese Frau gegeben, aber Adam selber nicht so richtig. Und so ist heute auch noch, die Menschen, die schieben ihre Schuld weiter, versuchen sie irgendwie jemand anderem in die Schuhe zu schieben. Und an meinem falschen Verhalten bin dann nicht mehr ich schuld, sondern meine Eltern, mein Lehrer, die Gesellschaft oder wer auch immer. Aber ich bin eigentlich nur ein Opfer meiner Umstände. Und andere versuchen, ihre Schuld durch gute Taten auszugleichen, ihre Schuld so wegzubekommen. Wenn ich mehr Gutes als Schlechtes tue, dann ist meine Schuld weg. Oder man versucht, durch Gebete, Opfer oder Pilgerreisen oder irgendwelche anderen frommen Übungen seine Schuld loszubekommen. Aber all das hilft nicht. All das sind nur verzweifelte Versuche der Menschen, mit ihrer Schuld fertig zu werden, ohne eine wirkliche Lösung dafür zu haben. Und genau in diese Mischung aus Angst vor den Folgen der Sünde und der Verzweiflung darüber, dass man diese Schuld nicht ungeschehen machen kann, da kommt die frohe Botschaft hinein. Es gibt Vergebung der Sünden, weil Jesus, der Sohn Gottes, am Kreuz für alle Schuld bezahlt hat. Und weil er durch seine Auferstehung bewiesen hat, dass er stärker ist als die Schuld. Und das ist die Botschaft, mit der Jesus seine Jünger damals ausgesandt hat. Und das ist die Botschaft, die unsere Welt heute noch mindestens genauso dringend braucht wie damals. Nur Jesus kann den Menschen diesen Frieden geben. Nur er als der Auferstandene. Das war der erste Punkt. Jesus bringt Frieden in Angst und Verzweiflung. Und jetzt kommen wir zum zweiten. Jesus bringt Frieden in Zweifel. Ich möchte noch mal kurz die Verse 24 bis 29 lesen, wo wir von Thomas hören. Thomas aber, einer von den Zwölfen, der auch den Namen Zwilling führt, war nicht bei ihnen gewesen, als Jesus gekommen war. Die anderen Jünger teilten ihm nun mit, wir haben den Herrn gesehen. Er aber erklärte ihnen, wenn ich nicht das Nägelmal in seinen Händen sehe, meine Finger in das Nägelmal und meine Hand in seine Seite lege, werde ich es nimmermehr glauben. 8 Tage später befanden sich seine Jünger wieder im Haus und diesmal war Thomas bei ihnen. Da kam Jesus bei verschlossenen Türen, trat mitten unter sie und sagte, Friede sei mit euch. Darauf sagte er zu Thomas, reiche deinen Finger her und sieh dir meine Hände an. Dann reiche deine Hand her und lege sie mir in die Seite und sei nicht länger ungläubig, sondern werde gläubig. Da antwortete ihm Thomas, mein Herr und mein Gott. Jesus erwiderte ihm, weil du mich gesehen hast, bist du gläubig geworden. Selig sind die, welche nicht gesehen haben und doch zum Glauben gekommen sind. Also Jesus bringt Frieden in Zweifel. Man könnte auch sagen, Jesus bringt dem Zweifler Frieden. Allerdings kommt es ein bisschen auf die Art des Zweifels an. Es gibt einen Zweifel des Unglaubens. Es gibt Menschen, die wollen nicht an Gott glauben, die wollen diese Möglichkeit gar nicht wahrhaben und schieben deshalb ihre Zweifel vor und sagen, nee, das kann man doch alles nicht glauben, um an ihrem Unglauben festhalten zu können. Und dann gibt es aber auch einen Zweifel des Glaubens, wenn man so nennen möchte. Menschen, die Jesus kennen oder die gerne an ihn glauben würden, denen aber wirklich echte Zweifel den Weg verstellen ein Stück weit. Und die sich fragen, kann das eigentlich alles stimmen? Und ich denke, solche Zweifel, die kennt so ziemlich jeder Christ. Also ich kenne sie auf jeden Fall zur Genüge. Und deshalb finde ich den Umgang von Jesus mit Thomas so schön. Offensichtlich war dieser Thomas kein leichtgläubiger Mann. Man könnte ihn wohl eher als einen kritischen Menschen bezeichnen. Weil 10 seiner engsten Vertrauten, mit denen er die letzten 3 Jahre verbracht hat, 10 Mann, mit denen er Freud und Leid geteilt hat, mit denen er durch Israel gezogen ist, zusammen mit Jesus, mit denen er Wunder erlebt hat, mit denen er durch dick und dünn gegangen ist, die sagen ihm, wir haben den Herrn gesehen. Und er sagt, glaube ich nicht. Wenn ich es nicht mit eigenen Augen sehe, wenn ich nicht meine Hand in seine Wunden legen kann, werde ich das niemals glauben. Manchmal wird ja behauptet, die Jünger hätten sich die Auferstehung Jesu so sehr gewünscht, dass sie sich irgendwann das eingebildet haben und sich das gemeinsam eingeredet hätten, Jesus wäre wirklich auferstanden. Bei Thomas sehen wir, das war nicht der Fall. Er hatte massive Zweifel und hat gesagt, nein, das glaube ich nicht, bevor ich es nicht mit eigenen Augen sehe und ihn nicht mit eigenen Händen anfassen kann. Er hätte zwar wohl offensichtlich gern geglaubt, deswegen hat er auch die Gemeinschaft der Jünger nicht verlassen, deswegen ist er mit ihnen zusammengeblieben, hat sich auch 8 Tage später noch mit ihnen getroffen. Aber ohne handfeste Beweise, da konnte er einfach nicht glauben. Und interessant ist, dass Jesus dem Thomas 8 Tage lang diese Zweifel zumutet. Er hätte ja einen Tag später schon zu ihm kommen können und sagen, du, es stimmt wirklich, ich bin echt auferstanden, hier, schau mich an. Aber er mutet ihm 8 Tage lang diese Zweifel zu. Warum? Das wissen wir nicht, aber ich bin mir sicher, dass er damit ein gutes Ziel hatte. Und auch wir, also zumindest ich, weiß nicht, wie es euch geht, aber ich will auch immer möglichst schnell Antworten auf meine Fragen haben. Ich möchte möglichst schnell meine Zweifel, die mir kommen, ausgeräumt haben. Aber Jesus macht das nicht immer sofort. Manchmal mutet er uns solche Durststrecken zu in unserem Glaubensleben oder Schwierigkeiten, Probleme, die auf uns zukommen. Und er greift nicht sofort ein, sondern lässt uns eine Weile scheinbar damit allein. Er lässt uns nicht wirklich allein, aber uns kommt es manchmal so vor. Manches müssen wir aushalten, manches vielleicht auch so lange, bis wir zum letzten Mal auf dieser Erde die Augen zumachen. Warum das so ist, das weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass Jesus vertrauenswürdig ist und dass er keine Fehler macht. Und dann 8 Tage später, als die Jünger wieder zusammen sind und Thomas damals oder dann bei ihnen dabei ist, kommt Jesus wieder hinein. Wieder durch verschlossene Türen. Diesmal steht allerdings nicht dabei, dass die Türen aus Angst vor den Juden verschlossen wären, sondern sie waren einfach verschlossen und es wird wieder deutlich, Jesus kann durch verschlossene Türen gehen mit seinem Auferstehungsleib. Und dann steht er wieder mitten unter ihnen und begrüßt sie wieder mit denselben Worten, Friede sei mit euch. Auch hier wieder kein Wort des Vorwurfs, auch nicht an Thomas. Und Jesus kennt seine Jünger, er kennt die Zweifel von Thomas, er weiß, was Thomas gesagt hat. Und er wendet sich direkt an ihn und fordert ihn auf, seine Wunden zu berühren. Aber Thomas muss Jesus nicht mehr anfassen. Es reicht ihm, ihn zu sehen. Und so kann er ihn anbeten und sagen, mein Herr und mein Gott. Und dann kommt dieser Vers 29, den ich eigentlich bisher immer als einen Vorwurf verstanden habe. Ich weiß nicht, wie es euch ging, wenn ihr Johannes gelesen habt, als Jesus zu ihm sagt, Thomas, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Glückselig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Aber mir ist jetzt aufgefallen in der Vorbereitung auf die Predigt, dass Thomas ja eigentlich nur dasselbe erleben wollte wie die anderen Jünger. Die anderen Jünger haben ja auch nur deshalb geglaubt, weil sie Jesus gesehen haben. Und das möchte Thomas eben auch erleben. Und das ist ein verständlicher Wunsch. Er hat nicht weniger Glauben als die anderen, sondern als er Jesus sieht, sagt er, mein Herr und mein Gott. Und es war für die Apostel ja auch grundlegend wichtig, dass sie den Auferstandenen persönlich gesehen haben. Denn sie sollten ja genau die sein, die die Gemeinde Jesu bauen, die die Grundlage legen dafür, dass wir heute hier das Evangelium hören. Sie sollten den Auferstandenen bezeugen. Und wenn sie nur den geringsten Zweifel daran gehabt hätten, dass Jesus doch nicht wirklich auferstanden ist, dann wären sie nicht bereit gewesen, ihr Leben für diese Botschaft einzusetzen. Wenn ich nicht völlig überzeugt bin von dem, was ich tue, dann setze ich nicht dafür mein Leben aufs Spiel. Aber sie alle hatten Jesus als den Auferstandenen gesehen und deshalb konnten sie dann auch, wie es in Apostelgeschichte 4, Vers 33 heißt, mit großem Nachdruck Zeugnis von der Auferstehung des Herrn ablegen. Es war also zentral wichtig, dass diese Apostel und auch Thomas wirklich wussten, der Herr ist auferstanden. Dass es nicht nur von Legenden irgendwo gehört haben oder ihnen jemand anders erzählt hat, sondern sie haben es mit eigenen Augen gesehen. Auch der Thomas. Denn ohne die Auferstehung, da wäre der ganze christliche Glaube nichtig. Der würde zusammenfallen wie so ein Kartenhaus. Aber weil Jesus auferstanden ist, dürfen wir mit unseren Ängsten, mit unserer Verzweiflung, mit unseren Zweifeln zu ihm kommen. Und wir haben heute nicht mehr das Vorrecht, das die Apostel damals hatten, dass wir Jesus mit eigenen Augen sehen können. Uns gilt die Verheißung aus Vers 29, dass diejenigen glückselig sind, die nicht sehen und doch glauben. Wir sind deshalb keine schlechteren Christen oder unser Glaube wäre weniger wert, weil wir Jesus nicht mit eigenen Augen gesehen haben, sondern wir sind glückselig, obwohl wir nicht sehen und doch glauben, gerade weil wir nicht sehen und doch glauben. Wir können Jesus zwar nicht mehr so sehen, wie ihn die Apostel gesehen haben, aber wir haben das Zeugnis der Bibel, des Alten und Neuen Testaments, und wir haben ja das Zeugnis der Geschichte des Christentums, die letzten 2000 Jahre, in der Jesus mit seiner Gemeinde Geschichte geschrieben hat. Und immer wieder sehen wir in dieser Geschichte, dass der Glaube an Jesus auch in den schwierigsten Zeiten trägt und getragen hat. Und immer wieder können wir darüber staunen, wie Gott einfache Menschen, die an ihn glauben, benutzt hat, um Großes zu tun. Nicht, weil diese Menschen so stark gewesen wären oder solche guten Voraussetzungen mitgebracht hätten, sondern weil er sie gebraucht hat. Ich lese zurzeit die Biografie von Hudson Taylor. Er ist der Gründer der China-Inland-Mission. Und es ist unglaublich, was dieser Mann im Vertrauen auf Gott erreicht hat. Also, wenn ihr mal ein gutes Buch lesen wollt, lest die Biografie von Hudson Taylor. Ist allerdings auch schon wieder mehr als 100 Jahre her, dass er diese Erlebnisse mit Gott gemacht hat. Ein aktuelles Beispiel der Treue Gottes, das steht in Peru in den Anden. Das Missionskrankenhaus Diospis Uyana. Ein Krankenhaus, das den Ärmsten der Armen die bestmögliche medizinische Behandlung bietet und das sich nur durch Spenden finanziert. Das ein Ehepaar aufgebaut hat, die nicht die Mittel hatten, um so ein riesen Krankenhaus dahinzustellen, aber die darin Gottes Auftrag gesehen haben und Gott hat sich dazu gestellt. Auch da, wenn ihr gute Bücher sucht, um zu lesen, kann ich euch die empfehlen von Klaus-Dieter John. Als Familie haben wir schon die ersten beiden Bücher gelesen und immer wieder staunen wir einfach darüber, was Gott dort tut. Und jetzt sind wir gerade beim dritten Buch dran und lesen auch das. Und in dieser Arbeit, da wird der Auferstandene sichtbar, indem dass Menschen auf ihn vertrauen, dass sich Gott wirklich auf die Seite dieser Menschen stellt. Gott ist in Jesus uns Menschen zum Greifen nahe gekommen. Er hat sich uns offenbart in seinem Wort und er ist in den kleinen und großen Herausforderungen des Lebens erfahrbar. Und warum? Warum ist es so, dass wir Jesus auch heute noch erleben können? Weil es wahr ist, was sich die Christen seit Jahrhunderten an Ostern gegenseitig zusprechen. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Amen.